Herzlich willkommen zu dem letzten Panel der diesjährigen Popapier in Leipzig. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Chiyun Kim, hauptberuflich Redakteur bei der DIBAG aus Berlin, dem Magazin für elektronische Lebensaspekte. Wir haben 4 kompetente Gesprächspartner hier eingeladen. Und reden wollen wir über das Phänomen, schalt mich an, schalt mich aus, die Gefühle müssen raus, Fluch und Segen von Laptops auf der Bühne. Als man vor 10 Jahren die ersten Laptops auf der Bühne fand, meistens mit einem leuchtenden Apfel, fragten sich viele Leute, was macht der da eigentlich? Ja, und seitdem gibt es auch immer die Mythen, der Musiker würde nur E-Mails checken und ja gar keine Musik machen. Jetzt befinden wir uns 2011 immer noch an einer ähnlichen Definitionsstelle. Wir wissen nicht genau, was passiert tatsächlich auf der Bühne. Viele haben eine Vorstellung davon, was macht ein Schlagzeuger, was macht ein Gitarrist, aber was macht tatsächlich der Laptop-Musiker? Zumal es auch jetzt nicht nur in Elektronikerbereichen oder IDM- oder Techno-Bereichen vorzufinden ist, sondern eigentlich auch auf großen Festivals jede zweite Band eigentlich mit Laptop auf der Bühne steht. Diese Gemengelage wollen wir ein bisschen sondieren und ich werde euch kurz die Gesprächspartner vorstellen. Ich fange ganz links bei mir an. Das ist Chiyun Kim, Dr. Chiyun Kim aus Berlin, Wissenschaftlerin und Musikforscherin. Dann haben wir Marek Brandt aus Leipzig, Klangkünstler und unter anderem auch Betreiber, Mitglied des Laptop Orchestras. Dann zu meiner Rechten Marion Wörl, auch Klangkünstlerin und Computermusikerin, und Jakob Korn, Musikproduzent und Medienkünstler. Aber da ich das nur in kurzen Sätzen abhandle, werden wir kurz mit einer Einführungsrunde starten, dass jeder in 2, 3 Sätzen kurz erklärt, was er genau macht im Augenblick und worüber es vielleicht heute gehen soll. Fangen wir doch mit dir an.
Na, machst gleich einen Anfang. Also Jakob Korn, wie schon vorgestellt wurde, ich habe Medientechnologie studiert, also bin Diplom-Ingenieur, habe mich eigentlich schon ziemlich lang mit elektronischer Musik befasst, so seit ich 15 bin, mit ganz einfachen Musikprogrammen angefangen, Fast Tracker hieß das, falls das jemand kennt hier in der Runde, und naja, seitdem das ein bisschen weiterentwickelt und über die Jahre jetzt auch angefangen, eher in interaktive Bereiche vorzudringen und Live-Visuals mit einzubinden. Ich glaube, das reicht erstmal von meiner Seite.
Ich bin Marion Wörle, bin Computermusikerin, nenne mich in dem Kontext dann Frau W., bin aber auch Labelbetreiberin, komme aus Köln, bin auch Organisatorin von Festivals und Konzerten, habe da eine Plattform gegründet mit mehreren Musikern und Medienkünstlern in Köln vor einigen Jahren, die nennt sich ZAM, Zentrum für aktuelle Musik, und und mache Computermusik sowohl solo als auch hauptsächlich in Verbindung mit Instrumentalisten. Gibt es ein Duo, Pirks mit Gitarre ist das dann. Also das heißt, meine Perspektive ist nicht nur von der Position des Laptops allein auf der Bühne spielen, sondern auch sehr in Verbindung eben mit Instrumenten. So viel erstmal an der
Stelle. Gut, Marek.
Ist an, ja. Hallo, ich bin Marek Brandt, ich bin Medienkünstler, komme eigentlich aus Berlin, bin aber seit Mitte der 90er Jahre in Leipzig, habe an der Kunsthochschule hier studiert, mache seit 1997 Musik, angefangen Platte und Laptop, also eine Kombination daraus, oder Minidisc, selbst aufgenommene Samples, Field Recordings und so. Mitte 2005 haben wir in Berlin ein Laptop-Orchester gegründet, das erste Laptop-Orchester, was in Deutschland existierte. Am Anfang hieß es Laptop Battle, da war das Prinzip eigentlich so, dass wir gegeneinander gespielt haben, eher. Und das hat sich im Laufe der Zeit immer mehr herauskristallisiert, dass es vielleicht auch spannender ist, zusammenzuspielen und eine Struktur zu erschaffen. Und in der letzten Zeit geht es auch in unserem Selbstverständnis vom Laptop-Orchester eigentlich immer generell auch um die Frage, den Laptop als Instrument anerkennen zu lassen, zum Beispiel. Und darüber können wir dann auch nochmal weiterreden.
Also können wir kurz anschließen. Was ist denn das Hauptproblem in der Wahrnehmung oder der Legitimation des Laptops als Instrument aus deiner Wahrnehmung?
Ja, das Hauptproblem ist, sagen wir mal ganz platt spricht, was wir auf Konzerten mit einem Laptop-Orchester immer wieder merken, ist, dass die Leute überhaupt nicht begreifen, was wir eigentlich machen. Wenn da sechs, sieben Nerds auf der Bühne stehen, jeder hat einen Laptop vor sich, in der letzten Zeit vielleicht noch ein paar Controller, da fragen die Leute halt wirklich dann, ja, und wer macht was? Und kann es nicht auch einer machen? Ja, und das ist halt wirklich immer die große Frage, warum das denn halt sechs Leute sein müssen.
Könnte es denn theoretisch einer machen, das, was ihr macht?
Gute Frage, eigentlich nicht, nein, eigentlich nicht. Na, wenn man sich ganz, 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 ganz toll vorbereitet, ja, aber dann ist es ja kein Laptop-Orchester mehr, sondern es ist ja was anderes.
Tinian, magst du dich kurz vorstellen?
Hallo, Jinhyun Kim. Ich komme eigentlich aus Korea und dort habe ich auch schon Musiktheorie und ein bisschen unterschiedliche Instrumente auch studiert. Und dann habe ich in Deutschland mehr Musikwissenschaft und Philosophie studiert, aber nicht aus historischer Perspektive, sondern mehr Grundlagenforschung, wie man überhaupt Musik wahrnimmt, wie sozusagen musikalische, ästhetische Verständnis entsteht. Und da habe ich eigentlich mehr mit westlicher Kunstmusik angefangen, zu überlegen, wie überhaupt sozusagen die Wahrnehmung möglich wäre. Aber für mich als Koreanerin natürlich fand ich die Auffassung der Musik als westliche Kunstmusik sehr merkwürdig. Und dann habe ich angefangen, wie diese Auffassung entstanden ist. Dadurch kam ich auch durch Popmusikforschung und auch Ethnomusikologie und dann auch Medienkunst, dann Computermusik, weil da die Transformation richtig stattfindet, wie dann überhaupt westliche Kunstmusik sich dann auflöst. Und das ist das Thema meiner Promotion, Dissertation gewesen. Und da habe ich mich hauptsächlich mit interaktiven Musikperformances und Medienperformances beschäftigt, wo aber nicht nur Laptopmusik dann im Mittelpunkt steht, obwohl ja Laptop auch immer dabei ist, aber dann wiederum der Körper, sozusagen der Performer auch sozusagen immer wieder in den Vordergrund gerückt wird, nämlich dadurch, dass sozusagen körperliche Gesten integriert werden in den Computerprozess und dadurch, dass auch dann für das Publikum das sichtbar wird, was passiert auf der Bühne. Aber das wissenschaftlich zu untersuchen, war jetzt für mich schwierig. Also wie kann man das interpretieren? Dann bedeutet das, dass dann Laptop-Musiker also ohne körperliche Gesten, ob das dann doch keine Körperlichkeit da ist, da muss man ja sehr viele Fragen stellen und da kurz zu halten, um weitere sozusagen Diskussionen zu machen, habe ich sozusagen Embodiment, dann auf Deutsch Verkörperung, aber habe ich dann Terminus Embodiment genommen, um mehr wissenschaftliche Diskurse auch dann mit zu behandeln, jedenfalls als Thema meiner Arbeit genommen. Und das werde ich auch ein bisschen auch einbringen.
Also das ist ein sehr guter Punkt, eben diese Diskrepanz zwischen dem, was das Publikum letzten Endes auf der Bühne sieht und hört. Also das ist, glaube ich, womit wir alle konfrontiert sind, ne? Also man hat da irgendwie eine Menge Leute vor sich stehen, die sehen im besten Fall den Apfel leuchten im Dunkeln und mehr oder minder jemanden agieren vor diesem Gerät oder dahinter. Und ja, also mich würde mal interessieren, haben Sie da irgendwelche Kriterien, an denen Sie das bewerten, also die Verkörperlichung der Performance hinter
Ja.
dem Laptop?
Ja, natürlich gibt es viele Kriterien und denke ich auch, was Wissenschaftler tun. Auch denke, Wissenschaftler sind auch sehr kreativ wie Künstler. Das heißt, sozusagen, es gibt auch Freiraum, wie eine Theorie entwickelt werden kann, mit welchen Kriterien. Und habe ich am Anfang mit Gestenerkennung angefangen, sehr technologisch, aber damit habe ich nachher keine Kriterien entwickelt, sondern mehr mit Kulturtheorien, überhaupt wie sozusagen Körper verstanden wird. Weil auch gerade in westlicher Kultur wird der Körper in Anlehnung an Descartes sehr häufig als Ding verstanden, mehr als Objekt. Natürlich, dass wir Körper wahrnehmen von anderen. Und diese Auffassung findet man immer noch bei solcher Inszenierung, dass man sozusagen seine eigene Grenze des Körpers überwinden möchte mit Computern. Und damit kann man ja wunderbar sozusagen unglaublich schnell oder unglaublich sozusagen hohe Töne spielen und sogar auch Roboter auch entwickeln, die sehr, sehr präzise spielen und so weiter.
Also Richtung Stellag, dieser Posthumanismus dann.
Hm. Genau. Und das habe ich aber mehr als sozusagen diese Objektidee, sozusagen Körper als Ding verstanden. Es gibt auch natürlich immersive Technologien, wo sozusagen Körper verschwindet und so. Und das habe ich dann wieder als Immaterialität. Was aber dann für mich wichtig erscheint, ist dann diese Embodiment-Idee, die man ja auch bei überall in jeden Musikpraxen findet, auch sei es Instrumentalspiel, auch dann mehr tanzbasierte Musik, wo Körper dabei ist. Und da wird ja Körper nicht nur als Objekt wahrgenommen oder nicht nur als Subjekt. Und das ist dann einfach, da findet so viele Stärken statt, nämlich eigene sensorische Wahrnehmung und taktile Wahrnehmung und dann auch auditive Wahrnehmung, wie das es gekoppelt werden kann, genauso wie man sozusagen mit dem Band spielt. Und das ist auch ein Thema, wie sozusagen bei Popmusik, wo man plötzlich Bands verschwindet und dann auch plötzlich Laptop-Orchester steht. Und wie aber dennoch dieser Embodiment-Aspekt immer noch da inszeniert werden kann, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der Künstler. Das habe ich sozusagen als These formuliert, nämlich heftig daher, dass einige, die doch Körperlichkeit einholen, dass ich das sozusagen nicht so sinnvoll finde, wenn Körper immer noch als Objekt wahrgenommen wird.
Also Stichpunkt sind dann eigentlich Interfaces, ja, oder aufkommende Interfaces. Ich würde kurz ins Publikum fragen wollen, für wen denn tatsächlich so ein Laptop-Act tatsächlich noch befremdlich ist? Ja, oder wer hat ein Problem mit? Wer findet es blöd? Wer guckt sich lieber eine Band an? Oder, okay, zumindest eine Person, danke. Oder andersrum gefragt, gibt es da tatsächlich ein Diskrepanzdenken? Ja? Also ist für euch ein elektronischer Laptop-Act gleichwertig mit dem einer Band? Wer sagt ja, wer würde nein sagen? Also wer findet es gleichwertig?
Das ist wahrscheinlich die Sache, wie viel dieser Laptop-Act dann live selber macht. Also drückt er nur Play und der ganze Song wird abgespielt und er singt dazu. Oder spielt er halt Synthesizer-Sachen noch dazu oder nur ein Drum läuft, weil er spielt den Drum selber, wie zum Beispiel bei The XX, wo eine Drum Machine da ankommt und so.
Aber es wäre für dich ein Qualitätskriterium, ja, sozusagen, ja, um Eintritt zu zahlen oder nicht?
Aber man weiß es ja nicht. Also das ist ja auch das Ding, man weiß es nicht.
Ist das so ein bisschen der Konsens hier in der Runde, nur um zu sondieren, wo wir jetzt auch weitergehen, ne? Weil wir wollen nicht ja nichts vorkauen. Natürlich könnt ihr auch gerne auch Einwände bringen, weil wir eine recht überschaubare Runde sind. Das bedarf keiner großen Moderation. Bitte hinten. Ansonsten würdest du nach vorne kommen und kurz ein Mikro greifen.
Ich finde, man sollte halt den Fokus aufmachen, was halt jetzt im Vordergrund steht. Was fokussiere ich, wenn ich 20 Euro Eintritt zahle? Die Band, die eine gute Show abliefert? Oder mache ich den Fokus auf mich selbst und auf den Crowd, der da steht, mit dem ich halt dann abtanze und eine gute Party habe? Also das ist, was will ich, wenn ich irgendwo hingehe? Und deshalb kann ich das nicht irgendwie vergleichen, finde ich. Also.
Danke für den Beitrag. Also man merkt das halt tatsächlich, also meine persönliche Sicht, warum wir mit dieser Problematik zu tun haben, ist tatsächlich das Fehlen eines Standards, nicht? Also wenn man von Musikinstrumenten ausgeht, hat man eine Tastatur, hat man ein Gitarrengriffbrett und jeder, der ungefähr weiß, was ein C-Dur-Akkord auf der Gitarre ist, weiß, dass ein Heavy-Metal-Gitarrist mehr geübt hat als, ne, ein Bob Dylan. Also man hat quasi aber auch so ein Künstlerbild des Virtuosen ja auch etabliert, über Jahrhunderte hinweg. Das wurde natürlich mit Punk in den 70ern ein bisschen aufgebrochen. Aber es ging natürlich auch immer darum, dass Klang auch direkt durch den Körper produziert wurde. Was natürlich, wenn jetzt der Produzent selber zum Musiker wird, im Falle wie bei dir oder bei uns allen hier eigentlich in der Runde, eigentlich das Musikmachen ja von der Zeit entkoppelt wird. Ja, also ich stelle mich dann auf die Bühne mit vorproduzierten Spuren und gebe das dann wieder, sodass dann tatsächlich eigentlich dieser Produktionsfaktor, der eigentlich mindestens genauso wichtig ist im Rahmen der Performance, vielleicht dann in dem Zusammenhang ein bisschen falsch behandelt wird. Wie würdest du das sehen?
Also ich spreche jetzt mal generell auch in Frame vom Laptop-Orchester, weil es ist natürlich wirklich immer so, zum Mensch-Maschine-Faktor zum Beispiel ist es so, dass wir haben in seltenen Fällen wirklich lang vorproduzierte Spuren. Wir müssen natürlich mit Samples arbeiten halt und mit bestimmten also Puzzleteilen des Sounds, ne? Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir eine Unterteilung haben innerhalb des Orchesters, wer etwas spielen kann und wie er etwas spielt und was seine Vorlieben sind. Es gibt zum Beispiel Leute, die halt sich auf die Drums produzieren, sehr gut verstehen. Dann gibt es Leute, die halt Field Recordings machen, Interventionen, Noise oder Drones. So, und dann gibt es halt eine Unterteilung. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist wirklich, dass da wird nicht nur auf den Knopf gedrückt und da wird was abgespielt, sondern es gibt auch die Interaktion innerhalb der verschiedenen Orchestermitglieder. Und die ist, glaube ich, fast gleichbedeutend, wenn man auf der Bühne steht, mit Musikern, die mit einem klassischen Instrument spielen oder in der Rockmusik spielen. Also die Entscheidung, wann etwas wie gespielt wird oder warum oder wie laut, das ist natürlich immer der humanoide Aspekt, der da irgendwie mit drin ist. Den kann man ja nicht ausblenden. Ja?
Eine Frage an die Musikwissenschaftlerin, also auch gerade im Rahmen der Forschung. Ist vielleicht dann das eigentliche Problem, Laptop überhaupt als ein Instrument wahrzunehmen im musikhistorischen Sinne? Wir wissen ja alle, dass es, ne, der Laptop als Konvergenzschleuder, dass sowohl der Grafiker als auch der bildende Künstler als auch der Filmemacher und der Musiker an dem gleichen Objekt natürlich kreativ tätig sein kann. Und muss man vielleicht aber von der Denkweise weg zu sagen, Laptop gleich Instrument? Ne? Muss man da nicht eher Multitude denken oder mannigfaltiger denken?
Ja, das ist eigentlich auch selber innerhalb der Musikwissenschaft eine große Frage, weil ja durch Computer oder Laptop die herkömmlichen Ideen des Musikinstruments sozusagen gebrochen werden. Aber eigentlich im engeren Sinne, im Fachterminus, heißt eigentlich Computer als Musikinstrument mehr ein Algorithmus. Sozusagen, man braucht ja da sozusagen Steuerungseinheiten nicht. Denn Steuerung sind auch alle sozusagen Zahlen. Und durch Zahlen kann man auch Klänge generieren oder kann man ja auch Samples nehmen. Samples werden auch durch Zahlen gesteuert. Das heißt, das wird sehr plötzlich alles formalisiert. Dann was Instrument bedeutet, hat dann mit Körperlichkeit gar nichts zu tun. Und das ist dann Anfang der 60er Jahre, wo Computer als Musikinstrument mehr in der Szene der ernsten Musik entstanden war, durch Max Matthews von seinen Music Software Series. Und danach gibt es aber unterschiedliche Verwendungen. Nämlich kann man ja Laptops als Tools benutzen, dann auch Samples auch triggern. Aber dabei sozusagen Generierung selber ist nicht so wichtig. Und wie kann man das als wieder als Instrument bezeichnen? Oder einige versuchen, nein, sozusagen nur der Generierungsalgorithmus ist kein Instrument. Steuerungseinheiten sind wichtig. Deswegen gibt es auch einige Leute, die virtuelle Musikinstrumente oder digitale Musikinstrumente entwickeln. Und die Termini bedeuten nicht nur sozusagen Klanggenerierung oder sozusagen Samplingverfahren, sondern auch wie sozusagen Körperlichkeit, physische Energie wieder eingeschlossen wird, um Klänge zu generieren, aber algorithmisch zu generieren. Und das sind sozusagen ganze Interface-Geschichte. Aber auch mit Laptops kann man ja auch sehr viel inszenieren. Diese Maus-Tastaturen oder auch so einfache Slider fungieren sehr, sehr wunderbar mit Interfaces. Was aber interessant ist in Bezug auf eine Frage, nämlich wann kann man überhaupt diese Performance als richtige körperliche Performance erkennen? Und da habe ich wunderbare Erfahrungen gemacht, dass eine schlichte Bewegung, die man eigentlich gar nicht braucht als Laptop-Performer, dass sie aber wirklich mit Schwitzen gespielt haben, auch so sehr viel Bewegung. Dass nicht nur Hände benutzt werden, sondern ganzer Körper. Und dadurch hat das Publikum was mitgekriegt. Und was wichtiger ist, auch frühere Experimente zeigen, dass eigentlich Performer überhaupt nicht gespielt haben, aber die standen auf der Bühne und dadurch haben die auch Leute erkannt, dass das sozusagen von den Leuten kommt. Das ist sozusagen ein Experiment, das man auch genau noch weiter durchführen muss. Also, ja.
Das ist dann wie beim Schlagersänger, der Playback singt, ist eigentlich egal, was passiert. Hauptsache, man hat jemanden, der die macht, ja? Oder?
Ja, aber dennoch, was interessant ist, natürlich, wenn man keinen Performer hatte und danach plötzlich jemanden, dann gibt es Unterschied. Wenn man aber sich sehr, sehr gut auskennt mit dieser Szene, dann erkennt man, ob wirklich diese körperlichen Bewegungen Klänge auslösen oder nicht. Das hat mit Mapping wenig zu tun, sondern wirklich, das hat wieder mit Wahrnehmung zu tun. Das ist mir mein Gebiet. Die Leute, die sagen, selbst musizieren, haben gleichzeitig doppeltes Feedback, sagen eigene kinästhetische Feedback und dann auch auditives. Und wenn die Person das merkt, merkt das Publikum auch. Daher inszeniertes und echtes kann man sich unterscheiden, glaube ich.
Wir nennen es auch liebevoll die Großraumgeste, so wenn man jetzt vor 1000 Leuten steht und dann muss man eben ein bisschen ausschwinglichere Bewegungen machen, um überhaupt als Person dort wahrgenommen zu werden auf der Bühne. Ne?
Machst du auch, ja?
Ständig.
Eintrainiert.
Ständig. Okay.
Marion, du arbeitest auch viel mit Instrumentalisten zusammen und da wird mich natürlich interessieren, Musiker unter Musikern, also wo sind da die großen Missverständnisse, was sind da die Kommunikationshürden, wenn man mit klassischen, ausgebildeten Instrumentalisten arbeitet oder wie war da so dein Erfahrungsweg?
Also da gab es ganz unterschiedliche Erfahrungen und das Problem krankt eigentlich darin, dass selbst ausgebildete Komponisten und auch ganz viele Musiker immer noch nicht vertraut sind mit der Arbeitsweise eines Laptops oder auch mit der Einordbarkeit von dem, was ein Laptop kann. Und das kann man ja auch bisher immer noch nicht einordnen. Also wir haben vorhin schon mal festgestellt, dass es mittlerweile zwei so Programme gibt, die meisten Leute mittlerweile kennen. Das ist so Max oder PD und das ist dann Ableton Live. Also da kann man so eine Art Verständigung aufbauen auf Grundlage von solchen Programmen. Aber darüber hinaus ist es eben sehr schwierig, darüber zu kommunizieren und man wird oft mit Anweisungen konfrontiert, die also wirklich sehr rudimentär und sehr simpel sind im Vergleich zu dem, was die Instrumentalisten vorgesetzt bekommen. Und das ist eben nach wie vor, finde ich, ein großes Problem. Also eben wie gesagt, auch bei ausgebildeten Komponisten, die ja eigentlich jedes Instrument genau lernen, wie das funktioniert und wie das notiert werden kann. Und das sind ganz komplexe Zusammenhänge. Und beim Laptop weiß man das eben noch nicht. Und ich glaube auch, dass so das Problem des Publikums auch oft ist, dass man einfach nicht weiß, was da passiert. Weil ich meines Erachtens bei einem Kontrabassisten, der spielt, weiß ich auch nicht so viel von dem, was er eigentlich denkt. Ich sehe, er führt einen Bogen oder er zupft die Saiten. Aber es ist eigentlich nicht so viel, was ich sehe. Oder wenn man ein Großraumkonzert, sind die Musiker so groß, aber es reicht aus, um diese Emotionen zu wecken. Und also diese Intention und die Emotion ist anscheinend ganz schwer zu vermitteln. Und das alles spielt sich in so einem Mikrokosmos ab. Also auch die Bewegung des Fingers auf einem Trackpad trifft so viele Entscheidungen, also so viele Entscheidungen gleichzeitig. Und das Publikum bekommt es nicht mit. Man sieht diese statische Figur, und eigentlich passiert so viel. Und also das ist aber, glaube ich, auch so schwer zu lösen.
Also du bemängelst prinzipiell einen Mangel an Vokabular sozusagen oder an musikalischem Vokabular. Also wenn ich im Geiger sagen kann, anders intonieren, stärker anschlagen, ne, ein bisschen mehr Vibrato, dann versteht der Geiger das unter Umständen. Und bei dir heißt es dann mach mal leiser, oder?
Also es gibt ein Vokabular für Melodik, für Rhythmik, für Dynamik. Es gibt eben Partituren, es gibt ein ganz festgesetztes Notensystem. Und das alles gibt es für Laptop-Musiker nicht. Also man trifft auf das Ensemble und jedem Instrumentalisten ist klar, was er zu tun hat. Jeder kann vor der Partitur sitzen, kann die betrachten, kann die spielen. Und der Laptop-Musiker, für den funktioniert alles komplett anders. Also auch Zeit funktioniert anders. Man braucht Zeit, um Dinge auszuführen und um simpelste Effekte einzusetzen zum richtigen Zeitpunkt, ist das im Grunde oft komplexer, als man denkt. Also sind ganz viele Probleme.
Ja, ich glaube wirklich, was ein großes Problem ist, ist eine direkte Unmittelbarkeit. Also, dass man halt wirklich, wie zum Beispiel im klassischen Instrument oder bei einer Gitarre, da sieht man halt wirklich die Finger und es gibt unmittelbar halt den Bezug, okay, Fingerbewegung, Klang, ding, ding, ding. So, beim Laptop-Musiker ist es halt wirklich schwierig. Also, es ist eine ganz große Abstraktionsebene dabei und viele Leute kommen mit dieser Abstraktionsebene nicht klar. Ich glaube, 80% der Laptop-Musiker müssen, glaube ich, generell erstmal wahnsinnig viel vorproduzieren oder zu Hause überhaupt erstmal an einen Punkt kommen, an einen Status, bevor man sich überhaupt auf eine Bühne trauen kann, um etwas zu machen. Weil wenn man auf der Bühne steht, kann man natürlich nicht mehr in Sekundenschnelle etwas komplett ummodeln, sondern man greift immer nur auf bestimmte vorproduzierte Sachen zurück. Außer beim Live-Sampling jetzt, aber das ist nochmal ein anderes. Aber man hat wirklich immer das Problem, dass man gar nicht so schnell reagieren kann. Also das haben wir mit einem Orchester auf der Kompositionsreise auch gemerkt. Wir haben einen klassisch ausgebildeten Komponisten gehabt. Der hat gesagt, der wollte zwei unterschiedliche Sachen haben. Er wollte, dass wir uns vom Laptop lösen, also den Laptop verlassen, was ja durchaus interessant ist. Auf der anderen Seite sollten wir halt aber gleichzeitig halt möglichst mit einer anderen Hand Modulationskurven ändern und Filtermodulationen ändern. Also das war ganz schwer in ihn reinzubekommen, dass sowas überhaupt nicht geht. Es geht einfach nicht körperlich so.
Ja, aber wir bewegen uns ja auf zwei Ebenen. Ne? Also zum einen sagen wir, okay, es ist immer noch abstrakt, es ist immer noch schwierig, das nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite sagen wir, okay, wir haben jetzt so einen Standard, der nennt sich meinetwegen Ableton Live oder MaxMSP. Und sagen wir jetzt mal, ein heute 15-, 16-Jähriger, der sich mit Musikmachen auseinandersetzt, ist vielleicht genau das ja die erste Konfrontationssituation mit Musik machen. Ne? Ein iPad mit GarageBand, was jetzt gerade rausgekommen ist, macht es vielleicht noch viel intuitiver sozusagen. Und jetzt hattest du natürlich gerade gesagt, Marion, dass wir vielleicht doch ein Vokabular bräuchten diesbezüglich. Ein anderer könnte natürlich sagen, aber gerade die Freiheit dieses Laptop-Musikmachens, ja, dass wir eben keine Konvention haben, dass eben diese irrsinnig, also gerade im musikalischen Bereich, Demokratisierung der künstlerischen Produktion. Und dass ich eben keine reichen Eltern brauche, die mich zum Geigenunterricht schicken, zum Klavierunterricht schicken etc. Ja, also ich meine, eigentlich ist das ja die große Revolution, die man eigentlich ja dahinter sehen muss. Und wie geht das denn eigentlich dann zusammen? Das können wir vielleicht alle gemeinsam versuchen zu eruieren. Zum einen so etwas wie ein Standardvokabular zu etablieren, außer durch den Qualitätsbegriff zu etablieren, den es beim DJing ja mittlerweile gibt. Also die ersten 10 Jahre war auch nicht ganz klar, was ein DJ macht. Mittlerweile kann man, glaube ich, auch, kann der normale Clubgänger sagen, der ist gut oder der ist nicht gut. Ne? Das ist ein guter Mix oder ein mäßiger Mix. Also das ist ja schon eine Sache, wo ja auch Aufklärung stattgefunden hat. Und wir uns nicht allzu sehr natürlich in so Sprechweisen der Nullerjahre befinden sollten. Mag da irgendwer was dazu sagen?
Also zum genau das Thema mit dem DJ und dieser Kunstform, die sich erstmal etablieren muss. Das Problem, also haben wir alle, glaube ich. Ne? Ich komme jetzt eher aus dem eher Tanzmusikbereich, sage ich jetzt mal. Und ich stehe dann auf der Bühne, hab einen Laptop, hab ein paar Controller mit und letzten Endes spiele ich sehr sehr, also 80% vorgefertigte Arrangements von mir ab, wie ein DJ letzten Endes. Und ich versuche das noch anzureichern mit gewissen Effekten, mit, weiß ich nicht, verschiedenen Triggergeschichten, also einfach noch Sachen zu ergänzen oder Sachen wegzunehmen und dann stattdessen andere Elemente einzufügen. Ich glaube, dieser Qualitätsbegriff ist sehr schwierig, weil das, was man am Ende hört, ist erstmal die Musik. Wenn die jetzt voller Fehler ist, also keine Ahnung, man hat sich verspielt, man hat ein sehr runtergestripptes Arrangement, so, ne? Wenn man das jetzt vergleicht mit einer DJ-Performance zum Beispiel, dann ist das natürlich, man hat ein Energielevel, das wird gehalten, man hat dort, keine Ahnung, verschiedene Sprünge in Genre, in Tempi, solche Geschichten. Und wenn man das jetzt versucht, auf eher eine Improvisation zu transformieren, sage ich jetzt mal so, dann ist das, glaube ich, schwierig. Also man kann, wie eben die Frage schon vorhin aus dem Publikum kam, es wäre schön, wenn man es vermitteln könnte, was man dort jetzt macht, so, aber hilft das dieser Qualität des Rezipienten? Also wie derjenige das empfindet?
Naja, anders gefragt müsstest du ja selber als DJ oder als Live-Act ja auch feststellen, heute war ein guter Tag und das Publikum hat auch dementsprechend reagiert. Oder heute habe ich besonders viel Mist gebaut und das Publikum war dementsprechend, ne, auch nicht so gut drauf. Oder es ist wurscht, was ich tue. Die Leute bewegen sowieso immer die gleichen Beine. Ich meine, also so da ein gewisses Verhältnis musst du ja auch gehabt haben. Also mir geht es beim Auflegen schon so. Also,
nee, ist bei mir natürlich genauso. Aber ich meine, aus dem Grund sortiert man sich dann natürlich die Elemente so raus im Vorfeld, wo man weiß, okay, dass das und das funktioniert, dort oder dort. Ich meine, das ist einfach, ne? Man macht jetzt nur Tanzmusik, in Anführungszeichen. Also man arbeitet jetzt nicht an der E-Musik-Front, wo es um ganz andere Sachen geht, ne? Also um Artikulation und solche Geschichten. Also, und ich glaube, dort ist es eher noch wichtiger, dass sich dort diese Sprache erstmal etabliert. Also dass man wirklich auf die eher musikhistorischen Sachen aufbaut. Also es gibt ja, wenn man, da hatten wir auch noch überlegt, das eventuell nochmal historisch irgendwie aufzuzäunen. Wenn man beispielsweise die Beginne dieser elektronischen Musik betrachtet, dann gab es am Anfang etwas, das nannte sich Tape-Konzert. Also das fing wirklich an, ne? Es hat sich jemand, der Tape-Operator, hat sich in den Raum reingesetzt, in die Mitte des Raums, das ist ein großer Vorteil, und hat dort im Prinzip diese Komposition, die es nur auf Tape gab, also man konnte die musikalischen Töne konnte man zum Beispiel gar nicht in Echtzeit generieren, also man musste dort, keine Ahnung, man musste Band schneiden, musste das aneinander kleben, solche Sachen, konnte das wieder ausspielen auf eine Bandmaschine und erst dann wurde das hörbar, also man hat wirklich dort mindestens 10-mal so lange dran gesessen, wie letzten Endes eigentlich die Spieldauer ist. Und genau, also dort hat dann, das musste ich auch erstmal etablieren, ne? Also man saß dann in der Mitte in dem Raum, so saß der Tape-Operator, der hat eigentlich letzten Endes dasselbe durchgemacht wie der DJ auch, also der setzt sich in den Raum und füllt den Raum sozusagen mit der Komposition letzten Endes. Und die sind dann kreativ geworden, die haben sich dann überlegt, hey, wir haben jetzt zwar nur zwei Kanäle, so rechts, links, aber ich kann die doch überall positionieren im Raum. Und dann sind so ganz François Beil, vielleicht also sagt euch sicher was, ne? Der hat dann auch mit ganz vielen verschiedenen Lautsprechertypen im Raum experimentiert und die wurden dann auch live dann immer zugeschalten, dass man eben das Gefühl hatte von einer räumlichen also Immersion, dass man wirklich mittendrin ist im Geschehen. Und das macht dann, ist denke ich, wieder ein Qualitätsmerkmal. Also die Performance als solche ist natürlich fest so, das ist durch das Tape fest vorgelegt, aber was letzten Endes draus gemacht wird, denke ich, sollte sich vielleicht auch in dem Bereich etablieren. Also ich glaube, eine Faustregel ist ganz profan, wenn sich die Musik sehr komplex anhört, mit vielen Details, mit vielen Variationen, dann wird das, also wie es bei mir der Fall ist, ich stehe eben auf sowas, ich habe ungern so halbfertige Sachen einfach in den Raum reingeworfen. Ich habe dann lieber ein bisschen opulentere Arrangements laufen, so. Dann ist das vorproduziert, so, dann weiß man das, dann kann man sich darauf konzentrieren, wie sind die Stücke jetzt zueinander gestellt, ne? Also wie ist der Fluss zwischen den Stücken, wie baut man Spannung auf, also im Prinzip das DJing sozusagen. Wenn man jetzt allerdings das Laptop-Orchester sieht auf der anderen Seite mit, wie viel seid ihr, 6 Leute, 8 Leute?
8 angefangen jetzt.
8 Leute? Jetzt, ja, also es schwankt so, dass man dann dort natürlich sieht, okay, wir haben eine Trennung, ne? Also man hat den 2 Schlagzeuger, hast du gesagt, den Drone und die Field Recording Section so. Ich glaube, man kann eben auch, also wie es von der Frau Kim schon angesprochen wurde, diese Verkörperlichung sollte man wirklich ein bisschen mehr Betrachtung schenken. Also gerade was so mit den Controllern passiert, das ist schon, hat sich schon viel getan in den Jahren jetzt, ne? Also was man so wirklich live jetzt noch an Möglichkeiten hat zu manipulieren. Aber ich persönlich bin zum Beispiel ein Fan von Bewegungserkennung. Also wenn man beispielsweise eine wirklich physische Geste ins Digitale übersetzt. Oh.
Hat einen direkten Effekt, ja.
Ins Gesicht schlagen, auch ein Klatschen resultiert daraus. Genau, also ich denke, an der Front gibt es noch einige Kämpfe zu erledigen, würde ich sagen. Ist vielleicht eine Frage aus dem Publikum noch hierzu, oder?
Gab's da was?
Klang gerade so?
Die haben alle brav zu. Aber darauf kurz anschließend, wenn wir von Körperinterfaces sprechen, ja, also wie schmal ist denn da der Grat zwischen Kasperle-Theater, ja, und ernsthafter musikalischer Intentionalität, wenn ich digital mit körperlichen Interfaces wieder auf den Computer zugreife?
Ah, ja, stimmt. Von der Intentionalität, das ist auch ein schwieriges Thema für mich, weil gerade, lass mich ein bisschen einen anderen Weg gehen und auch dann in Bezug auf jetzt Jakobs Kommentar, weil ich denke, gerade die Theater oder auch überhaupt sagen Musik, ganze Performance-Arten sind ganz besonders, aber ich denke, jede Kunst ist eigentlich Ergebnis einer performatives Aktes, würde ich sagen. Nämlich, wenn man sozusagen Gemälde sieht, sieht man, dass es ein statisches Bild, aber ein Künstler hat das sozusagen durch seine Aktion so erzeugt, und das ist ja mit ganzer abstrakter Überlegung zu tun, aber das ist auch körperliche Aktion und ganze zeitliche Dauer dabei. Aber dennoch, was man sieht, ist sozusagen statisch. Aber vielleicht, warum ein Gemälde sozusagen so begeistert? Dann, weil ich sozusagen momentan mehr mit Ästhetik zu tun habe, dann beschäftigt mich sozusagen die ästhetische Frage. Wie etwas sozusagen berührt, würde ich sozusagen Ästhetik mehr so allgemein formulieren, nicht so von Schönheit sprechen, sondern warum etwas berührt, das funktioniert häufig bei der Popmusikaufführung. Also, weil da wirklich Energie dahinter steckt, egal ob das jetzt vor mir sozusagen passiert oder sozusagen dahinter, wie bei sozusagen Gemälde. Und bei Tape Music, glaube ich, ist auch so der Fall. Man sozusagen spürt, was davor alles passiert ist. Und Musik ist ja das Ergebnis, ist so dann nicht so statisch und dynamisch, das zeitliche Prozess, das hört man. Aber dennoch, was mir sozusagen fehlt bei solcher Musikakustik-Richtung, dass da wirklich diese körperliche Aktion nicht dabei ist, nur Lautsprecher sozusagen vibrieren, und das reicht mir nicht. Und daher, dass sozusagen Musiker stehen und dass die wirklich etwas sozusagen diese Energie zeigen, und das macht wirklich viel aus, nicht nur Musik selber. Aber das ist dann Frage, wie schafft man das? Und kann man das wirklich so exzessiv betreiben, dann komme ich auf deine Frage zurück, Intentionalität, dass man nicht unbedingt in der Performance sozusagen Repräsentation haben möchte, sozusagen das Interpret, sozusagen Komponisten, sozusagen die Intention von Komponisten verfolgen müssen, sondern immer bei der Aufführung entsteht etwas anderes. Das kann nicht unbedingt so richtig Musikalisches sein, aber diese was berührt, hat immer damit zu tun, was dann zufällig da immer in jeder Performance da ist. Und da denke ich, diese Intentionalität scheint da nicht so ein Thema zu sein. Also daher, wenn man sozusagen Medienkunst und diese Interaktivität und Leibniz des Computers sozusagen so ernst betreibt, dann könnte man wirklich von einer ganz, ganz neuartigen Kunst sprechen, wo wirklich Subjekt, Intentionalität oder Repräsentation keine Rolle mehr spielen. Das ist nicht nur für die Popmusik der Fall, sondern auch für die E-Musik. Das ist meine Meinung.
Also sofort danach, ja? Also das heißt, dass sich der Kunstbegriff auflöst, mehr oder weniger. Ja? Wir haben weder noch den Schöpfer, ja, das künstlerische Genie, sondern es geht um das Setting, ja, um holistisches Ganzes. Also quasi der DJ, der vor einem leeren Raum steht, spielt die gleiche Musik wie im vollen Club, aber die Erkenntnis dann zu besitzen, dass das etwas grundlegend anderes ist und auch manifestativ anderes ist, das ist dann das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist das. Wir hatten eine Wortmeldung.
Komischen Vergleich machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Orgel nimmt, ja, das ist auch ein Instrument, wo jedes Instrument eigentlich anders ist und wo der Organist an der Stelle sitzt, wo man den nie sieht und trotzdem stört das nie jemanden. Und ich glaube, das hat was mit der Inszenierung zu tun. Also das heißt, es gibt eine sehr starke Inszenierung in so einer Kirche oder in so einem Dings. Und ich glaube, dass wenn jetzt Laptop-Musiker anfangen würden, sich irgendwie umzubewegen, nur damit es mehr Show gibt auf der Bühne, könnte das sehr, sehr schlecht für die Musik sein. Aber wenn man sozusagen eine Inszenierung schafft, die dem Instrument adäquat ist, dann könnte das sehr stark sich weiterentwickeln.
Gut. Wenn man also so weiterdenkt, also du hattest auch schon interaktive Interfaces angesprochen und dass man vielleicht so im digitalen Zeitalter mehr in Netzwerken denken soll, ja, dass sich auch die Künstlerautorität oder die Bühnenautorität ein bisschen auflöst. Das versuche ich nämlich in Günther Delling. Der Jakob setzt sich natürlich in seiner Nebenmusikerzeit eben genau mit interaktiven Club-Interfaces auseinander. Ja, wie kann das Publikum im Club jenseits des Schwofens ja, musikalisch und aktiv daran beteiligen. Da hast du ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht könnten wir das kurz präsentieren.
Genau, also ich meine, das Problem ist natürlich, ist uns auch bewusst, ne? Also wir stehen dann dort auf der Bühne so mehr oder weniger allein, also ich meistens allein. Man fühlt sich genauso unwohl dabei. Also man steht wirklich da, hat so ist den Blicken ausgesetzt, ne? Und weiß eigentlich, wenn die Leute sich jetzt nicht damit befassen, so, dann. Ich habe zumindest probiert, das ein bisschen aufzubrechen. Und zwar machen wir in Dresden dieses Signed Art Festival im Festspielhaus Hellerau. Und da gab es 2008 die erste Automatic Clubbing Nacht. Und zwar war hier die Motivation dahinter, sozusagen interaktive Umgebungen zu schaffen, wo die Wahrnehmung der Audience sozusagen ein bisschen erweitert wird. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie reicht mir das nicht aus. Also man kennt DJ-Sets, ne? Man geht in den Club, kann ein bisschen yeah und so, vielleicht ein bisschen bekunden, dass einem das gefällt, so, aber irgendwie ist dann dort Schluss. Oder man kann die Tanzfläche natürlich verlassen, das ist das andere Zeichen, was anderes zu spielen. Aber deswegen, genau, hatte ich die Idee mit dieser IDA, also interaktiven Dancefloor Application und dem Uncanny Heroes, die wollte ich jetzt mal kurz erklären, die Ansätze. Und zwar, also handelt es sich hier um ein kollaboratives Instrument, wo eben die Leute auf der Tanzfläche ein bisschen mehr Interaktion üben können. Ja, also das wurde das erste Mal in Amsterdam aufgeführt, 2008, dann beim Signed Art Festival und nochmal das Jahr darauf. Ich würde einfach ganz schnell das Video mal abspielen. Das sollte das ganz gut erklären.
Ja, aber kannst du ein bisschen erklären, was da genau passiert gerade auf
Genau,
dem
also
Dancefloor?
auf dem Dancefloor sieht man im Prinzip die digitale Repräsentation der Leute, die dort stehen, durch eine Kontur, ne? Also die Kamera hängt an der Decke, der Projektor auch. Und also das Festspielhaus ist wahnsinnig groß. Das hat 10 Meter Deckenhöhe. Da kann man auch relativ große Projektionen erzeugen, sozusagen. Und also letzten Endes passiert hier, dass jeder Tänzer seinen eigenen Schatten hat. In dem Fall ist der weiß oder färbt sich ins Bläuliche. Und dann sieht man dort solche so rotierende radarähnliche Linien, die durch den Raum fahren. Und zwar erzeugen die dieses rhythmische Ding-Ding-Ding-Geräusch. Also ich habe letzten Endes die Tanzfläche dort verwendet, um einen Zufallswert zu erzeugen, aber durch die Leute, die sich auf der Tanzfläche verteilen. Man sieht das jetzt nochmal von oben. Da gibt es nochmal eher so lineare Scanner. Und immer wenn der Schatten überfahren wird von den Leuten, hier kommt gleich oben, kommt wieder der Scanner gelaufen, dann gibt es für mich im Musikprogramm jedes Mal einen Impuls. Und ich kann eben mit diesem Signal dann weiter machen, was ich will. Ne? Also ich kann die manipulieren, filtern, Delay drauf, was auch immer. Hier sind das die Drums, die durch diese Schwimmbahn gemacht sind. Hier gibt es diese Boxen, die kann man rechts und links verschieben und so im Prinzip den Rhythmus auch von diesem Bass-Sound steuern. Hier gibt es diese Kristalle, die sind frei bewegbar. Also es gibt auch wie so eine Art Physiksystem, ne? Also die kann man beschleunigen. Sich zu bewegen, prallen auch einander ab und geben mir jedes Mal auch ein Signal aus. Aber ich glaube, am besten erkennt man es mit den Ballons hier immer. Und wenn man das dann noch schön auf Noten quantisiert, dann hat man eigentlich schon eine relativ, ja, tanzflächentaugliche Installation mit Performance-Charakter. Also ganz oben, da steh ich hier. Kann eben noch Sachen manipulieren. Hier ist Matthias, der die Grafik betreut. Genau. Also das war 2008. Und dann sind wir nochmal eine Stufe weitergegangen, also was die Partizipation betrifft. Und zwar haben wir hier noch einen Workshop geplant. Und zwar gab es eine Woche vor der Performance, gab es einen Workshop in Dresden, und da konnten Leute eben, die aus dem Bereich Grafik so eher sich angesprochen fühlten, hatten dort die Chance, sich ein bisschen in eine Programmiersprache einzuarbeiten, die eben dafür da ist, dass man live generative Grafik erzeugen kann. Und die Sounds, die kamen von 10 Leuten aus dem Uncanny Valley-Umfeld, das ist das Label, was wir in Dresden machen. Genau, und das Resultat war letzten Endes, ich habe 2 Videos. Das eine ist von der Release-Party, das war so der Testlauf. Das ist noch ein bisschen, nicht so ausgereift, aber man kann es, glaube ich, erkennen. Ich spule mal ein Stück rein. Also es gab dann an der Wand, wir sind jetzt quasi vom Boden an die Wand gegangen, gab es hier die Möglichkeit, dass man mit der Hand so verschiedene Samples triggert. Also man hat eben ein visuelles Feedback auch, also sprich die Instrumente wurden dann größer. Und ja, auditiv eben auch. Und was mir eben immer wichtig ist, dass für mehrere Leute zur Verfügung zu stehen. Also das war direkt hinter der Bühne sozusagen. Also wir stehen hier vorne. Und die haben sich Leute richtig produzieren können. Genau. Also unter der Haube sieht das so aus. Das ist diese Programmiersprache. Das ist jetzt für die Grafik hier. Und soundseitig, glaube ich, auch noch kurz hier. Ja, also die meisten kennen ja Ableton Live, das Programm. Da hat man eben verschiedene Schaltflächen, und ich habe mir nur dann übers Internet sozusagen dann die Daten von der Bewegungserkennung reingeholt und gleichzeitig wieder Signale zu dem Bildcomputer geschickt. Und das ist jetzt letzten Endes dieser Workshop, von dem ich gesprochen habe, das Resultat. Also richtig in groß, im Festspielhaus wieder. Also was man hier vorne sieht, das ist die Interaktionswand. Und dort kommen so Noten nach unten gefallen. Das ist so als eine Art Vorschlag dienen, also was die Leute dann dort spielen können, an Rhythmen oder an Melodieverläufen. Hier habe ich die zum Beispiel ausgeschalten, also dass man da frei improvisieren kann. Und dieses ganze Setting ist im Prinzip Teil von einer immersiven, nennt man das, also Projektion, die man im 3D-Programm vorher simuliert komplett. Also man baut dort den Raum komplett nach, hat eben vorne die Wand, die Seitenwände, den Boden, das wurde alles projiziert. Und man kann eine sogenannte Sweet Spot erzeugen. Also im Prinzip die Leute, die in der Mitte stehen, also das wärt ihr jetzt dort. Ihr hättet aus der Perspektive immer das Gefühl, direkt in der 3D-Umgebung zu stehen. Also wie im Kino letzten Endes, bloß dass ihr da keine Brille aufsetzt. Das machen wir vielleicht auch noch. Mal gucken, wenn wir irgendwo halt die Brillen kriegen. Und man hat das Gefühl, man steht wirklich im 3D-Raum drin. Also dass man dort noch visuell ein bisschen mehr macht, wenn man schon musikalisch sehr, ich sag mal, sehr eingeschränkt interagieren kann mit der Maschine als solchen. Genau. Das war so meine Interpretation der Laptop-Performance sozusagen.
Ja, vielen Dank erstmal. Gibt es dazu direkt anknüpfende Fragen eurerseits? Zu seinen durchaus interessanten Projekten. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn man die Idee jetzt weiterspinnt, heißt es dann irgendwann, okay, jetzt brauchen wir eigentlich gar keinen Musiker mehr, sondern das Publikum steppt sich quasi dann die Beats selber zusammen, ja. Und was natürlich auch, wenn man der Masse, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokativ Masse, zu viel Freiheit lässt, natürlich auch im absoluten Chaos endet, ja. Also schön ist es dann irgendwann nicht mehr. Also wo findet man da den Zwischenweg eigentlich? Ja, also von okay, ich habe ein bisschen lustige Effekte an der Wand, was natürlich auch in dem Zusammenhang sehr amüsierend ist und auch sehr interessant ausschaut. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja, also ich meine, dass man sich dann schon fragen muss,
Ja, wie viel Möglichkeiten gibt man dem Publikum?
Genau.
Klar. Also hier war es eben so, ich hatte da 20 Stück von lokalen Künstlern eben zur Verfügung, und habe die dann im Prinzip noch mit Samples angereichert. Also die Sachen haben dann auch 100% drüber gepasst, über die Musik, die da lief, ne? Also habe dann gehört, okay, das ist jetzt in C-Moll das Stück, dann nehme ich dort natürlich auch nur die Töne, die in der Tonleiter sind. Oder wenn das die Harmonie nicht hergibt, dann arbeite ich nur mit Rhythmuselementen oder mit eher geräuschhaften Sachen. Das geht immer. Und wenn das gar nicht geht, dann kann man Effekte drauf machen noch. Also meine solche, das entsteht natürlich, ne? Also da gibt es keine Handbücher so, wo man das jetzt liest. Das muss man sich erstmal selber so ein bisschen auch eruieren, ne? Wo sind jetzt die Grenzen? Und ich denke, da gibt es noch sehr viel Potenzial, also auch in Verknüpfung mit Multi-Instrumentalisten, also sei es jetzt aus dem akusmatischen Bereich oder jetzt wirklich komplett nur auf Rechnerseite basieren, so. Ja, also klar, da kann man noch einiges machen in dem Bereich, auf jeden Fall.
Die restlichen drei, wie sehr Zukunftspotenzial seht ihr denn in solchen interaktiven Konzepten? Weil ich meine, du bist ja immer noch in einem Orchester tätig, was ja was anderes ist.
Ich glaube, bei so einem Orchester wird ziemlich viel abgefedert, aber wenn ich jetzt an bestimmte Soloaktivitäten denke, ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt, halt so eine interaktive auch Einbeziehung von Publikum. Weil ich glaube, generell geht es halt wirklich immer auch um den Klang und um das, was man an Musik halt rauslässt, ja, egal ob man jetzt mit einem Computer spielt oder mit einem anderen Instrument. Ich glaube, das ist auch generell immer die Anforderung dessen, dass immer eine bestimmte Qualität da sein muss. Und manchmal passiert es halt, dass die Qualität vom Publikum eher darin gesehen wird, wie schnell und ob man sich bewegt. Aber es gibt auf der anderen Seite halt auch ein geschultes Publikum, ja, die schon sehr gut zu unterscheiden wissen, wie eine Audiokomposition jetzt funktioniert, auch im bestimmten Raum. Generell vom Orchester sind wir, glaube ich, eher auch bestrebt, halt in speziellen Räumlichkeiten zu spielen, also auch zum Beispiel in Kirchen zu gehen oder in bestimmte akustisch sehr interessante Räume und dort halt Aufführungen zu machen und halt damit zu arbeiten. Also es ist halt wirklich an der Grenze zur Klangkunst. Also diese Clubschiene ist für uns eigentlich eher ein bisschen uninteressanter, sondern wir wollten halt wirklich eher so Sound und Architektur ausloten, auch mit Laptop, weil das natürlich super spannend ist. Und da ist der Laptop dann natürlich ein Hilfsmittel, aber es geht halt wirklich primär halt auch immer um Sound und um so eine Ganzheit eigentlich, ja. Also von der Performance her ist natürlich die große Frage immer, die uns wirklich auch immer beschäftigt ist, wie können wir eine relative Statik, die man halt auch darstellt auf einer Bühne, wie kann man sowas brechen? Und als einzige Antwort ist bis jetzt uns immer nur noch eine klassische Videoprojektion eingefallen. Also so andere Sachen eingefallen, aber das, was am leichtesten und am besten zu vermitteln ist. Und dann kann man ja quasi zwischen der Bildebene und einer Musiker- und Klangebene ganz viel machen. Da gibt es auch ganz viel Zwischenraum. Und ich glaube, das reicht für ganz viele oder für die meisten Gegebenheiten reicht das auch aus. Ja? Es kommt auch immer darauf an, was man für Visuals spielt und wie diejenigen, die Visuals machen, quasi darauf eingehen. Also es gibt ganz verschiedene Konzepte, also dass man teilweise halt wirklich die Interaktion der Laptop-Orchester-Mitglieder quasi auch projiziert, das in eine Projektion einfließen lässt und dann halt wirklich Live-Sachen halt macht und dann natürlich vorher fertiges Material, also eher so als Real Cinema-Sache, wo wir dann halt spielen. Also es gibt ganz unterschiedliche, aber ich glaube, diese visuelle Ebene ist extrem wichtig, dass wir halt auch immer eine Unterstützung haben. Ansonsten muss man oder sollte man dann halt nur im Konzertsaal spielen, wo es klar ist, okay, es geht dann nur um die Musik. Es geht auch jetzt nicht um eine Fingerfertigkeit von einer bestimmten schnellen Bewegung, irgendwie auf dem Trackpad oder auf Controllern, sondern es geht dann halt eigentlich um die Musik, die man dann auch zusammen macht.
Ich hätte auch ein bisschen Kommentar. Ich bin sehr begeistert von dem Projekt, weil mittlerweile bin ich in der Forschung sehr lange und als ich angefangen hatte mit ganzen Technologien und da gab es nicht so viel die Anwendung im Bereich der Popmusik und auch nicht in so eine Clubszene. Und da habe ich aber schon davon geträumt, dann von meiner persönlichen Perspektive auch aus, weil ich am liebsten alleine tanze zu Hause, weil ich sage, im Club mich häufig langweile, weil einige Musik gefällt mir, aber einige gar nicht. Und daher am liebsten hätte ich sozusagen Auswahl selber und dann ich möchte ganze Nacht dann alleine tanzen. Und weil beim Tanzen geht es mir auch darum, auch dann musikalische Erfahrung zu haben, weil ja, ich finde wirklich Tanzen und Musik gehen wirklich zusammen, weil da geht es um zeitliche Prozesse und dann auch kreativ. Und da, wenn man sich anpassen muss, finde ich sehr langweilig. Aber da frage ich mich, wie diese Kooperation wunderbar funktioniert. Weil ich würde am liebsten zunächst mal alleine probieren. Aber nicht nur ich, sondern ich würde gerne als Wissenschaftler gucken, wie die Leute alleine, wenn sie sozusagen einverstanden sind, dass sie beobachtet werden. Das ist ja immer wichtig. Aber wie sie sich verhalten und wie sie dabei sozusagen ihren Stil, Musikstil und dann auch Tanzstil zusammen entwickeln und ob sie wirklich fähig sind, durch ihre Bewegung Musik zu gestalten und das dabei so Spaß macht, dann wie wunderbare DJ dann das auch dann machen würde. Das ist so, aber jedenfalls so super, würde ich gerne unterstützen. Aber ich hätte auch dann Frage zu deinem zukünftigen Projekt, weil das hat mich auch sehr, sehr lange beschäftigt, wie sozusagen audiovisuelle Kunst, wie sozusagen visueller Effekt noch zusätzlich noch etwas expressiver macht, dann in meinem Terminus ästhetischer macht. Und da denke ich, das könnte wunderbar funktionieren. Aber denke ich, dass allein visueller Effekt ist nicht unbedingt Schlüsselwort, sondern inwieweit wirklich diese Liveness dabei ist. Also eher so Stime-Leute, so Michael Weissitz würde sagen, für Musik ist eigentlich dieser zusätzliche visuelle Effekt überhaupt nicht notwendig, weil eigentlich Musiker mehr mit Sound, sozusagen auditivem Feedback und dann taktilem Feedback sozusagen so gut umgeht. Und das kann auch genau so schön übermittelt werden, wenn Publikum da ist. Aber dennoch, natürlich zusätzlich kann man das betonen, weil man kann ja auch diese visuelle Image auch genauso wie Tanzmusik sehr, sehr dynamisch machen. Also daher, wenn das nur statisch bleiben würde, würde das nicht passen. Aber dafür muss man so viel Forschung reinstecken. Wie passt das zusammen und wie wirkt das wirklich organisch, nicht nur künstlich? Also daher, das könnte eine Frage sein, inwieweit kann man eine Laptop-Performance so lebhaft machen? Und da ist meine Meinung, dass man sehr viel daran arbeiten muss, egal ob man Sampling nutzt oder Soundgenerierung, dass das wirklich viel mehr live geschieht und interaktiv. Interaktiv heißt aber nicht nur einfach sozusagen Input, Prozessierung und dann Output, sondern dass wirklich externes Eingreifen möglich ist. Weil das macht ja Musik, wenn man Instrumente spielt, Instrumente sozusagen immer hat Resistanz, muss man sozusagen damit umgehen. Und wenn man auch in neuem Konzertsaal ist, muss man auch mit dem akustischen Aspekt umgehen. Das ist immer sozusagen Herausforderung. Also daher Musikakustik finde ich ein bisschen problematisch, weil natürlich mit Lautsprechern kann man auch etwas inszenieren, aber Musik ist schon vorbestimmt. Und wenn bei Laptop-Orchester auch, wenn alles vorbestimmt wäre, wäre das langweilig. Wenn ihr aber genauso immer diesen Live-Aspekt habt, dann wie könnt ihr damit umgehen? Und das könnte auch ein sehr wichtiger Aspekt sein.
Marion, mal kurz aufwachen. Für dich persönlich als Arbeit, als Künstlerin und Labelbetreiber und den ganzen Sachen, inwiefern ist diese Form von Zukunftsmusik, ich nenne das jetzt mal so, ja, Zukunftsmusik, wirklich schon sichtbar in naher Zukunft? Oder haben wir eigentlich noch mit ganz, ganz anderen Herausforderungen zu tun? Also ich stelle mir auch gerade eigentlich tatsächlich deine Position in so einer recht männerdominierenden Szene auch schwierig vor. Vielleicht müssen wir erstmal ganz, ganz andere Basisarbeiten leisten, bis wir überhaupt dahin kommen, wo wir eigentlich alle hinwollen.
Also
Ich finde ja, es findet eigentlich alles gleichzeitig statt. Die Frage ist nur, wer bekommt wovon mit. Also diese Stadien, sie wirken, aber ich glaube, dass die breite Menge also relativ wenig davon weiß und dass sich alles in so kleinen Genres abspielt. Da kamen jetzt mehrere Themen zusammen. Also das Männerdominierende, das stimmt tatsächlich. Also aber was soll ich dazu sagen? Also ich stelle das fest, dass es so ist. Ich stelle auch als Kuratorin fest, wenn ich selber organisiere, dass ich es wirklich auch schwierig finde, auch genug Frauen auch zu finden, die in dem Bereich, in dem ich dann suche, auch elektronische, elektroakustische, experimentelle Musik, da eben auch Vertreterinnen zu finden. Also ich glaube, da arbeitet halt viel in so einem bestimmten Saft. Also es kursieren einfach Namen und ich glaube, das kann man auch gar nicht so mit Vorwürfen belasten. Da ist vieles, es ist einfach mühevoll zu forschen in jeglicher Hinsicht, sowohl dahinter zu gucken, was steckt hinter der Laptop-Musik oder auch in dem Kuratieren jetzt von den Frauen auf dem Gebiet. Aber ich bin eigentlich in jeglicher Hinsicht da ganz guter Dinge, also weil ich einfach feststelle, da sind immer mehr Frauen auf der Bühne. Man stellt aber auch fest, es gibt immer mehr Ausbildung in dieser Sparte der Musik. Also ich höre immer wieder von Studiengängen, die in allen möglichen Städten gerade aus den Böden sprießen, die sich dem Ganzen widmen. Das heißt, das wird dazu führen, dass viel mehr Leute wissen, was hat das überhaupt damit auf sich und was kann man damit machen. Und es wird sich viel mehr einfach mengen unter die ganzen anderen Formen von Musik. Also ich denke, man muss einfach auch mal sehen, wie jung dieses Instrument ist. Also das ist einfach eine Tatsache, dass das seit 10 Jahren erst wirklich ausgeübt wird. Und das ist einfach so eine kurze Zeit eigentlich. Und ich denke, da wird einfach noch ganz viel passieren. Und ganz viel, man sucht einfach noch ganz viel und man experimentiert auch da noch an ganz vielem. Und das ist ja das Wunderbare. Also für mich ist das Spannende, also was wir vorhin auch mal hatten. Also dass es nicht so diese Dogmen gibt, dass nicht alles festgeschrieben wird. Also der Fluch ist eigentlich immer auch ein Segen. Also die Barrieren, auf die man stößt, die macht es eigentlich auch spannend für einen selber. Und ja,
aber hegst du eine Hoffnung in der Richtung, dass so die immer weiter stetig sich entwickelnde Durchdringung von Digitalität, also bis vor 10 Jahren waren ja tatsächlich Computer und Spiele und diese Sachen eine relativ männerdominierte Sache, Videospiele zum Beispiel. Jetzt befindet man sich natürlich in dieser iPhone-Ära, wo man schon sagen könnte, es gibt ein nivelliertes Verständnis von Technik und Technologie und gerade digitaler Technologie. Und ist das auch ein Aspekt, wo man Hoffnung haben kann, so wie früher Geige, Klavier eigentlich relativ genderunspezifisch, ne, abgehandelt wurden? Oder wird es da immer diese Klippe geben, auch in den nächsten 10, 15 Jahren?
Also wie lange das dauert, bis diese Klippen überwunden sind, also das kann ich jetzt hier im Grunde eigentlich nicht sagen. Aber Hoffnung würde ich sagen auf jeden Fall. Also weil je mehr Menschen einfach Zugang zu etwas haben, desto mehr Menschen arbeiten damit, setzen sich damit auseinander, haben tolle Ideen, nicht alle, aber einfach mehr Menschen kommen zu Ergebnissen. Und sei das jetzt über diese ganzen Apps, die es gibt, mit denen man auch Musik machen kann. Ich glaube, da werden noch ganz andere Formen an Konzertformaten und Möglichkeiten des musikalischen Ausdrucks geschehen. Also da bin ich ziemlich überzeugt davon.
Gut.
Bitte? Also ich würde zu der Gender-Diskussion jetzt nichts mehr hinzufügen. Das okay ist.
Wollte ich auch nur kurz angerissen haben.
Ich habe mir heute nochmal was rausgeschrieben und zwar gibt es von Robert Henke, also wer den kennt, Monolake, der hat auch Unableton mitentwickelt selber und für den ist das eben auch schon seit vielen Jahren ein Problem, also selber Laptop-Musiker, sich eigene Interfaces gebaut, ne, und für ihn war das immer auch sehr unbefriedigend, so diese Auftrittsform. Und ich fand das ziemlich spannend. Der hat, es gab 2 Texte von ihm dazu. Der erste hieß Live Performance in the Age of Supercomputing, was es eigentlich ist, letzten Endes. Und dazu gab es den zweiten Teil, der nannte sich Hitchhiker's Guide Through the Performance Galaxy. Und dort hat er 7 Regeln aufgestellt, um die Performance-Situation zu verbessern. Vielleicht ist das mal ganz interessant, hier in die Runde zu werfen. Und zwar, also sind auch mit dem Augenzwinkern zu betrachten, die meisten sagen. Die erste Regel ist, man soll Sachen spielen, die die Audienz kennt. Nichts Schlimmes. Das führt ihn zu der zweiten Regel, dass man nur Hits spielen soll. Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger so. Andererseits soll man auch den Zuschauer überraschen. Also die dritte Regel scheint jetzt ein Kontrast zur ersten und zweiten zu sein. Und es gibt ja auch gute und schlechte Überraschungen. Also der hat da zum Beispiel vom Computerabsturz gesprochen, was natürlich eine schöne Überraschung ist. Aber also er konnte es einmal noch mit einem eher Stand-up-Comedian-Ding überspielen. Also diese Angst des Absturzes, ich glaube, die zieht sich auch durch die Reihen bei uns. So, die vierte Regel, das hat Marek schon angesprochen, das ist, sich einen großartigen Ort auszusuchen, also wo wirklich die Akustik stimmt, ne? Wo man irgendwie mit dem Raum arbeiten, dem Raum arbeiten kann. Und genau, die fünfte Regel wäre, die Performance ist nicht nur die Musik. Also ich glaube, dass da können sich viele eine Scheibe abschneiden von. Also es gibt beispielsweise von Steve Reich dieses Drumming-Stück, werden viele kennen. Und dort ist es so, dass am Anfang, also stehen wirklich nur so Bongos im Raum und die Performer stehen an der Seite. Man sieht die schon. Die kommen nach und nach rein, also wirklich ganz repetitive Rhythmen so, also minimal. Und dann kommt der zweite dazu, arbeitet dagegen. Also es gibt dann so Phrasierungen und dann kommt ein dritter und vierter und es passiert was auf der Bühne. Also man steht nicht die Band dort, die steht halt still, so, ich werde nicht gebraucht, bleib jetzt stehen. Die verschwinden einfach wieder, also so ein bisschen den Theateraspekt vielleicht rauszukehren, wenn das sein muss. Also ich würde das jetzt im Club-Kontext nicht machen, zwangsläufig. So. Also Kraftwerk haben das ja auch gemacht, so nach der Performance die Maschine laufen lassen und einer nach dem anderen von der Bühne runter, Schluss. Das vielleicht dazu kurz. Man soll bei der sechsten einen großartigen Sound sicherstellen. Und das ist so, dass ich glaube, das Hauptproblem. Also wenn man eben auf der Bühne steht und man ist eigentlich derjenige, der die Musik macht. Ne? Also die Band hat dasselbe Problem. Die hat dann zwar Techniker am FOH sitzen, die im besten Fall wissen, was die Band für einen Sound will, ne? Aber man gibt eben sehr viel Vertrauen ab in die Hände von anderen Leuten. Also ich glaube, das war in der Zeit war das besser, als diese Tape Operator noch, wenn ihr euch entsinnt, im Raum wirklich in der Mitte saßen und dort alle Boxen noch bedienen konnten. Also dort den besten Sound bereitstellen. Genau. Achso, das ist sogar der siebte schon. Also man soll die Performance am besten direkt über die PA hören können. Und das führt eben auch wieder zu Problemen. Also man muss ja sich dann wieder dem Veranstalter rechtfertigen. Wie soll das jetzt hier experimentelle Performance sein? So, wieso willst du jetzt hier im Zuschauerraum sitzen? Ne? Also dann stellst du die Frage, okay, muss ich auf der Bühne stehen? Brauche ich Monitore? Also muss ich wirklich über Minderwertige abhören? Das begutachten, wie es jetzt eigentlich für die Leute da sein soll, die Komposition. Oder gibt es wirklich einen Platz in der Mitte des Raums, wo man sich hinsetzen kann? Und natürlich noch eine Frage für den Künstler selber. Fühlt man sich wohl? Also will man wirklich in der Mitte des Raums stehen? Oder will man lieber der Star auf der Bühne sein und seine Großraumgeste zelebrieren? Also das können wir so vielleicht mal diskutieren hier im Rahmen.
Ja, am Ende soll es ja heißen, dass vieles möglich ist und dass das eigentlich das große Geschenk dieser ganzen Sache ist. Ja, also dass man sowohl Künstler sein kann, wie im Falle von Robert Henke, oder ich hatte vor anderthalb Wochen Paul Kalkbrenner interviewt und es war ganz interessant, wie er da meinte, dass er im Laufe der letzten 2, 3 Jahre, gerade aufgrund seines besonders großen Erfolgs, immer weniger Künstler sein wollte. Ja? Ich bin jetzt Handwerker, ja? Ich mache jetzt halt Tricks auf Ableton, wie ich halt ne, Marmorfliesen verlege. Und ja, aber auch durchaus mit einer gewissen Aufrichtigkeit. Ja? Also er ist sich darüber bewusst, dass er halt Tracks für sein Liveset macht. Und vielleicht ist gerade diese Vielschichtigkeit, also das, wie man vielleicht auch jetzt in dieser Runde zu einem Punkt kommen könnte. Ja, also ich glaube, dass wir einige spannende Facetten angesprochen haben, durchaus auch einige Zukunftsaspekte angesprochen haben. Ich würde gerne euch noch die Möglichkeit geben, Anmerkungen zu machen, Kommentare zu machen, zu sagen, ob ihr es gut oder schlecht fandet. Ansonsten möchte ich den Teilnehmern danken für die Teilnahme, für die anregende Diskussion und einen schönen Abend in Leipzig. Ich freue mich auch. Dankeschön.